Viada wundert sich. Der Fragensteller-Podcast mit Jan-Martin Viada.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viada wundert sich. Ein Fragensteller, ein Gast, ein aktuelles Thema. Der Fragensteller, das bin ich, Jan-Martin Viada, der Gast. Das ist Bettina Jorzig, Leiterin des Fokusthemas schulische Bildung stärken beim Stifterverband, womit auch schon das Thema vorgegeben ist, die schulische Bildung oder genauer das, was zuallererst ihr zugrunde liegt, die Lehrkräftebildung. Bettina, wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich kenne dich eigentlich, seit ich mich mit dem Thema Bildung, Hochschule und Wissenschaft beschäftige. Du bist, glaube ich, seit 20 Jahren ungefähr beim Stifterverband. Du hast verschiedene Programme dort geleitet, unter anderem Studienreform und akademischer Nachwuchs. Es ging bei dir lange und sehr intensiv um die Hochschullehre. Jetzt geht es um die schulische Bildung. Warum?
Eigentlich komme ich ursprünglich aus dem Thema Lehrkräftebildung. Und als ich damals zum Stifterverband kam, war auch der Wunsch des damaligen Präsidenten Arend Oetker, das Thema Bildung, und zwar so vorhochschulische Bildung, eigentlich stärker zu besetzen. Und das ist von Anfang an im Stifterverband sehr stark mit meiner Person verknüpft gewesen. Und eines der ersten Programme, nein, das erste Programm, was ich beim Stifterverband auch verantwortet habe, hieß Neue Wege in der Lehrerbildung. Wie gesagt, insofern hat sich eigentlich die Beschäftigung mit der Hochschullehre eher aus der Beschäftigung mit der Lehrkräftebildung heraus entwickelt und in gewisser Weise kehre ich jetzt zu meinen Wurzeln zurück.
Der Kreis schließt sich an der Stelle auch insofern Wurzeln, weil ich glaube, du hast auch mal Lehramt studiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was für
richtig.
Fächer?
Englisch und Sozialwissenschaften für die Sekundarstufen 2 und 1, wie das seinerzeit in Nordrhein-Westfalen noch hieß. Also was jetzt das Lehramt für Gymnasien und Gesamtschulen ist.
Hast du es hier bereut, nicht Lehrerin geworden zu sein?
Nein, weil ich nach dem ersten Staatsexamen die Möglichkeit hatte, seinerzeit ins Wissenschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen zu gehen und ich das zum damaligen Zeitpunkt auch selber lieber wollte, weil ich gedacht habe, im Ministerium habe ich halt die Möglichkeit, Bildungspolitik, Hochschulpolitik mitzugestalten und stärker zu wirken, als wenn ich Lehrerin an der Schule werde. Und ich wusste oder mir war klar, dass ich, wenn ich jetzt erst das Referendariat machen würde, diese Möglichkeit eher sich mir nicht mehr bieten würde. Was ich aber damals schon am allerliebsten gemacht hätte, wäre sozusagen beides. Also das Referendariat und danach nochmal die Möglichkeit, im Ministerium anzufangen oder auch einen geteilten Job, also wo ich parallel im Wissenschaftsministerium und in der Schule tätig bin. Solche Möglichkeiten gibt es aber bis heute nicht für Lehrkräfte.
Jetzt wirkst du ja sozusagen indirekt, wenn du dich dann mit dem Thema Lehrerbildung auseinandersetzt. Der Stifterverband hat Ende November einen vielbeachteten Masterplan Lehrkräftebildung vorgelegt. Der umfasst und umfassend, muss man sagen, ist er wirklich mit seinen 75 vorgeschlagenen Maßnahmen. Wie viel Bettina Jorzek steckt da drin?
Da steckt schon viel, viel von mir persönlich drin. Ich glaube nicht, dass sich das prozentual oder in der Anzahl bestimmter Maßnahmen ermessen lässt. Es haben auch viele Kollegen und Kolleginnen von mir daran mitgeschrieben und mitgewirkt. Und wir haben natürlich auch im Team viel darüber gesprochen. Aber es stecken schon eine Menge Ideen da drin, die ich, oder sagen wir mal, also nicht nur einzelne Ideen, sondern einen Zugang zu dem Thema, der mich schon sehr, sehr, sehr lange umtreibt.
Was bedeutet denn für dich Masterplan?
Wir greifen damit eigentlich eine Idee von Manfred Prenzl auf. Manfred Prenzl hat diese Idee selber mal, oder ich glaube ursprünglich war sogar, hast du das in die Welt gesetzt und die Frage gestellt, brauchen wir nicht vielleicht auch für die Lehrerbildung einen Masterplan,
Genau,
kurz
vor dem
nachdem
Hintergrund des Masterplans für die
das
Medizin, der damals kam.
Medizinstudium.
Genau.
Genau. Und das hat Manfred Prenzl dann in einem Gastbeitrag für deinen Blog aufgegriffen. Und ich habe verschiedentlich mich mit Manfred Prenzl auch darüber unterhalten. Und wir haben eben mit dieser Begrifflichkeit seine, deine, eure Idee aufgegriffen. Der Masterplan ist insofern vielleicht, also ähnlich wie in der Medizin, verfolgt er dieselbe Zielsetzung, nämlich die Lehrkräftebildung fit zu machen für die Zukunft und für zukünftige Herausforderungen, und an allen Stellschrauben zu drehen, die dafür erforderlich sind, also nicht nur an einzelnen. Der Unterschied zum Masterplan Medizinstudium ist, dass unser Masterplan nicht von den also politisch Verantwortlichen in ihrer Breite erdacht und verabschiedet wurde, sondern gewissermaßen ein Community-Papier ist, wozu wir alle Akteurinnen und Akteure der Lehrkräftebildung, also Fachdidaktiker, Bildungswissenschaftlerinnen, Prorektorinnen, Lehre, Studienseminarleiter, Fachleiter, Vertreter der Fortbildungsinstitute, der Länder, Lehrerverbände, und natürlich auch die politisch Verantwortlichen zu einer Zukunftswerkstatt eingeladen haben. Im Mai dieses Jahres hat die stattgefunden. Und was jetzt als Masterplan veröffentlicht ist, das ist gewissermaßen eine kuratierte Dokumentation und Konkretisierung der Ergebnisse dieser Zukunftswerkstatt.
Der Veröffentlichungstermin war ja jetzt kein Zufall. Der war wenige Tage vor der Kultusministerkonferenz im Dezember, dem Treffen der Kultusministerinnen und Kultusminister, die sich dort mit einem Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission beschäftigt haben, ebenfalls zur Zukunft der Lehrkräftebildung. Da habt ihr gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, da gleich die Debatte mitzubestimmen?
Genau, das war in der Tat unsere Überlegung. Der Stifterverband hat sich in den vergangenen 20 Jahren wiederholt mit dem Thema Lehrkräftebildung beschäftigt. Wir haben drei große Förderprogramme dazu durchgeführt. Wir haben uns intensiver mit dem Thema der Ausbildung von Berufsschullehrerinnen und Lehrern beschäftigt. Es war ein Teil unserer Bildungsinitiative Zukunft machen. Und in diesen Zusammenhängen haben wir auch immer verschiedene Forderungen eigentlich an die Politik, an die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Lehrkräftebildung gestellt. Und als die damalige Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien im Mitte des vergangenen Jahres gesagt hat, die Ständige Wissenschaftliche Kommission würde gebeten, sich mal grundlegend mit dem Thema Lehrkräftebildung zu befassen. Da haben wir uns im Stifterverband gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann, wäre ein guter Zeitpunkt, um all diese losen Enden nochmal zusammenzuführen und zu bündeln.
Bevor wir auf die einzelnen losen Enden und die wichtigsten von den 75 Maßnahmen aus deiner Sicht kommen, grundsätzlich noch die Frage, wenn schon die Studienreform dich und dem Stifterverband über so viele Jahre beschäftigt hat, wenn schon die Studienreform schwer ist, ist die Reform der Lehrerbildung noch schwieriger?
Ja, ich denke schon. Also vielleicht eine kleine Anekdote aus meiner Berufsbiografie. Ich war damals junge Referentin im Wissenschaftsministerium und das Wissenschaftsministerium hatte ein großes Studienreformprogramm auf den Weg gebracht und wollte gerne, dass auch die Lehramtsstudiengänge dort einbezogen werden. Dafür mussten wir verhandeln mit dem Kultusministerium, was ja federführend für die Lehramtsausbildung verantwortlich ist. Und zur Vorbereitung unserer Gespräche mit dem Kultusministerium hatten wir so ein paar Sachverständige, hatten wir ein Gespräch mit so ein paar Sachverständigen aus den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Dabei war auch der damalige Leiter des Zentrums für Lehrerbildung an der Universität Bielefeld. In Bielefeld gab es ein solches Zentrum schon seit der Gründung der Universität. Und der hat zu mir gesagt, sinngemäß, ach Kindchen, also was wir heute über die Lehrerbildung sagen und was wir uns heute wünschen, das haben wir uns auch schon vor 20 Jahren gewünscht und es wird in 20 Jahren immer noch so sein. Und ich fand das damals ziemlich ernüchternd und diesen Menschen auch ein Zyniker. Ich habe aber in den vergangenen 20 Jahren immer wieder an diese Worte gedacht und muss sagen, bei allem Zynismus und bei aller Frustration, die auch in dieser Äußerung steckt, ist da doch auch viel Wahres dran. Also insofern ein ganz dickes Brett. Aber ich glaube, dass die Umstände jetzt einigermaßen günstig sind, neu über Lehrerbildung nachzudenken und auch vielleicht neue Wege einzuschlagen, weil der Leidensdruck unheimlich groß ist und man vielleicht weniger zu verlieren hat, als das in der Vergangenheit der Fall war und eher die Bereitschaft ist, nicht so ideologisch über Lehrerbildung nachzudenken und sie zu betreiben, wie das in der Vergangenheit oft der Fall war.
Jetzt gibt es nur
Und
eine große
anders.
Gefahr, gibt's eine große Gefahr, dass durch den großen Leidensdruck, durch die großen Mangel an Lehrkräften dann möglicherweise im Vordergrund steht, wie kriegen wir möglichst viele und nicht so sehr, wie machen wir möglichst gute Lehrerbildung. Die Gefahr ist natürlich groß, auch wenn der Leidensdruck groß ist.
Das passiert ja jetzt schon. Also es werden ja, um die Unterrichtsversorgung sicherzustellen, muss ja vielfach auf Quer- und Seiteneinsteiger zurückgegriffen werden. Also auf Seiteneinsteiger, die erst berufsbegleitend qualifiziert werden. Und das heißt, vom ersten Tag an selbstständig unterrichten müssen, ohne eigentlich dafür qualifiziert zu sein. Und nicht immer tut das der Unterrichtsqualität gut. Andererseits spielen uns die sehr schlechten Ergebnisse von Schulleistungsstudien, seien sie international, wie vor 2 Wochen PISA, oder auch die nationalen Schulleistungsvergleiche wie der IQB-Bildungstrend natürlich sehr stark in die Hände, weil die zeigen, es gibt nicht nur zu wenig Lehrkräfte. Also ich meine, wenn Unterricht gar nicht stattfindet, dann haben wir natürlich auch ein Problem. Aber der Unterricht, der stattfindet, damit schaffen wir es offenbar nicht, das Bildungsfundament zu legen, was wir brauchen. Und ich könnte das auch noch anders sagen. Also wenn wir das jetzt in dieser Situation nicht erreichen, mal grundlegend andere Wege zu gehen, dann fürchte ich, werden wir das auch in den nächsten Jahrzehnten nicht tun. Also jetzt gibt es ein Zeitfenster. Und ich finde, das müssen wir nutzen und da werde ich alle Energie reinstecken, die ich habe.
Jetzt ist es so, wir haben natürlich begrenzte Zeit. Insofern können wir jetzt nicht alle 75 Maßnahmen durchgehen des Masterplans. Aber vielleicht nenn doch mal deine Top 5 oder so, wo du sagen würdest, also wenn ich von den 75 Maßnahmen 4, 5 umsetzen könnte, das wären die. Schwierige
Also
Auswahl wahrscheinlich jetzt, aber.
genau. Aber Nummer 1 wäre ein Fachstudium für Lehramtsstudierende zulassen. Und zwar nicht nur ad hoc, in Mangelsituationen, sondern als eine reguläre und regelmäßige Perspektive für
War
diejenigen.
übrigens auch das, war das, was Manfred Prenzl damals in seinem Beitrag als allererstes erwähnte, zu sagen, wir müssen über ein Einfachstudium nachdenken. Da fing die ganze Debatte damals eigentlich auch mit an, muss man sagen.
Okay, das war mir nicht so klar, aber das ist eigentlich völlig, also unverständlich, dieses Dogma des Zweifachstudiums gibt es international eigentlich nur im deutschsprachigen Raum. Und deshalb überzeugt mich auch das Argument nicht, dass die Unterrichtsplanung einfacher ist, wenn alle Lehrkräfte zwei Unterrichtsfächer haben. Ich meine, im Ausland und auch in Ländern, mit denen wir uns gerne vergleichen, klappt es ja auch anders. Und also es muss ja möglich sein, dieses Problem zu lösen. Und das würde halt ich sage ja auch nicht, man darf nur noch einfach studieren. Also natürlich werden auch Zweifach- und Mehrfachstudiengänge möglich sein. Aber ich möchte einfach, dass es mehr Wege gibt und nicht nur diesen einen Weg und alles andere sind nur Ausnahmen, die dann in Notsituationen und in aller Eile zusammengeschustert werden. Und es würde halt die Durchlässigkeit im Bachelor-Master-Modell sehr stark erhöhen für diejenigen, die sich zu einem späteren Zeitpunkt berufen fühlen, doch vielleicht über einen Schuldienst nachzudenken. Es würde den Quereinstieg erleichtern, also für diejenigen, die einen Masterabschluss in einem Studienfach haben und damit das Referendariat machen. Und es hätte auch den Vorteil, die fachliche und fachdidaktische Ausbildung in diesem einen Unterrichtsfach zu vertiefen. Das wäre besonders in Mathematik und den Naturwissenschaften wünschenswert. Und es würde auch ermöglichen, viele von diesen Querschnittskompetenzen, die ja jetzt tendenziell immer on top kommen, Deutsch als Zweitsprache, Inklusion, Diagnostik, Digitalisierung, das, sagen wir mal, in so einem Profilschwerpunkt mitzustudieren. Also es hätte ganz viele Vorteile. Es würde auch die Anerkennung ausländischer Lehramtsabschlüsse erleichtern. Und ich verstehe wirklich kaum, warum es so lange gebraucht hat, bis wir uns diesem Gedanken öffnen.
Naja, genau das, was du vorher gesagt hast, weil die Not jetzt groß ist. Vorher wollte man diese Strukturdebatten nicht führen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einem Kultusminister, dessen Namen ich jetzt nenne, der damals 2016, 17, als diese Idee des Masterplans mit Manfred Prenzl kam, sagte, ja, diese Idee eines Einfachlehrers, die hätte sowas für sich, aber dafür wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das sagte er dann so apodiktisch, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht meinte er das ja. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass offenbar an bestimmten Stellen nicht die Einsicht reicht, dass etwas richtig ist in der Politik. Offenbar muss man dann erst darauf warten, dass der Widerstand nicht groß genug ist. Man muss sagen, es gibt in der KMK eine große Bereitschaft, über den Einfachlehrer zu sprechen. Nur vielleicht noch ganz kurz nachgefragt, welchen genau meint man damit? Meinst du, dass Leute ein beliebiges Fachstudium machen, was natürlich ein Fachstudium sein muss, was irgendwie einem Fach in der Schule entspricht, sage ich mal Mathe, Germanistik, Geschichte, um mal drei Beispiele zu nennen, und dann in einen Master of Education gehen und dort dann entsprechend all das Rüstzeug bekommen, was du gerade erwähntest, oder müssten die sich auch im Bachelor schon irgendwie Richtung Lehramt und wenn es für einfach ist, festlegen?
Ich möchte, dass beides möglich wird. Ich möchte, dass es grundständige, einfach Bachelor of Education Lehramtsstudiengänge gibt. Ich möchte, dass der Zugang zum Master of Education auch mit einem Unterrichtsfach möglich ist. Beides. Und eine Flexibilisierung und Erhöhung der Durchlässigkeit finde ich halt, also das wäre sozusagen mein Wunsch Nummer eins.
Und die weiteren vier hast du noch frei, vier weitere Wünsche.
Genau, also wobei der Wunsch Nummer eins eigentlich schon mehrere Einzelmaßnahmen umfasst. Der zweite Wunsch ist auch in Richtung Also mehr Diversität abbilden in der Lehrkräftebildung. Also bis jetzt ist so in der Idealvorstellung des typischen Lehrers, also haben alle den gleichen Werdegang, also nur in unterschiedlichen Unterrichtsfächern und bezogen auf verschiedene Schulformen. Aber ansonsten haben sie eben alle ein grundständiges Studium gemacht und dann das Referendariat und dann starten sie voll durch im Schuldienst. Und also alle, dahinter steht auch eben die Idee, alle Lehrkräfte machen im Prinzip dasselbe. Also im Wesentlichen Unterricht. Im Unterricht müssen die natürlich auch beurteilen, die müssen Elterngespräche führen. Und ich glaube, dass es halt dem Beruf und auch der Attraktivität gut, also sehr zuträglich wäre, wenn man verschiedene Profile schafft und also sich von dieser Vorstellung verabschiedet, alle Lehrkräfte machen dasselbe und alles müssen sie schon im Studium und im Referendariat lernen. Also mein zweiter Wunsch wäre, mehr Diversität, also Profilbildung im Studium zulassen und auch sich von der Vorstellung verabschieden, alles muss schon im Studium und im Referendariat vermittelt werden, was ich an Kompetenzen in einem langen Berufsleben benötige. Es sind eigentlich auch schon zwei Wünsche.
Auch das deckt sich mit dem, was die SWK fordert, indem sie von einer Vielfalt der Karrierewege auch spricht. Im
Ja.
Grunde eine Aufgliederung auch im weiteren Verlauf der Lehrerkarriere, dass man eben Entwicklungsmöglichkeiten hat, in unterschiedliche Richtungen weitergehen kann, der Diversität. Da sind mehrere Punkte drin, aber einen dritten kannst du vielleicht trotzdem noch nennen, wo du sagst, das ist noch besonders wichtig.
Ein dritter Wunsch ist das Thema Universitätsschulen und beziehungsweise Ausbildungsstandards für also Standards für Ausbildungsschulen. Angehende Mediziner werden an Universitätskliniken ausgebildet oder an akademischen Lehrkrankenhäusern. Und nicht jedes Krankenhaus, was es in Deutschland gibt, ist ein akademisches Lehrkrankenhaus, sondern man muss sich als Krankenhaus darum bewerben, man muss bestimmte klinische Standards nachweisen und es gilt allgemein als etwas Erstrebenswertes, akademisches Lehrkrankenhaus zu sein. Warum haben wir das eigentlich nicht bei Schulen? Angehende Lehrerinnen und Lehrer werden an jeder x-beliebigen Schule qualifiziert, egal ob das eine Preisträgerschule des Deutschen Schulpreises ist oder ob es irgendwie eine grottige 0815 Schule ist. Und auch die Betreuung ist, also was den angehenden Lehrern da geboten wird, ist im Prinzip überall dasselbe. Und ich glaube, wir brauchen eben auch, ähnlich wie Universitätskliniken, bräuchte es auch eigene Universitätsschulen, die sozusagen wie die Universitätskliniken für Spitzenmedizin stehen, für Spitzenpädagogik stehen. Also besonders gute Schulen sind und sich mit besonders schwierigen Fällen beschäftigen. Das ist das eine. Und weil natürlich Universitätsschulen nicht dazu ausreichen werden, alle angehenden Lehrer auszubilden, braucht man darüber hinaus akademische Ausbildungsschulen. Aber auch diese sollten bestimmte Qualitätsstandards erfüllen und auch die sollten sich darum bewerben können dürfen müssen und das als eine Auszeichnung empfinden, wenn sie angehende Lehrer ausbilden dürfen.
Spätestens da sind wir ja nun wirklich bei dicken Brettern angekommen, wenn ich mir sowas vorstelle. Es gibt eine Handvoll Universitätsschulen maximal. Ich muss gerade an die der TU Dresden denken, die es gibt. Es gibt, glaube ich, noch ein paar wenige andere. Bielefeld hast du vorhin schon erwähnt, könnte man da vielleicht auch ein bisschen mit reinnehmen, die Laborschule mit ganz starken Verbindungen in die Universität hinein. Aber es ist etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, dickes Brett. Was du jetzt nicht angesprochen hast, was aber die Kultusministerinnen, Kultusminister besonders attraktiv finden, ist das duale Studium. Hast du es bewusst nicht angesprochen? Ist das in deiner Rangliste weiter hinten? Was hältst du von der Idee zu sagen, wir wollen ein duales Studium haben, wo ab erstem Semester möglicherweise, vielleicht sogar im Bachelor schon ab ersten Semester, studiert, gearbeitet, Geld verdient wird.
Also, der Stifterverband hat das duale Studium nicht explizit empfohlen. Also sondern 75 Maßnahmen ist keine, die sagt, bitte duales Studium.
Habt ihr übrigens auch wieder gemein mit der SWK? Die haben das auch nicht empfohlen.
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Also es ist nicht eine explizite Nicht-Empfehlung,
Okay.
aber es ist auch keine explizite Empfehlung. Die Empfehlung, die wir gegeben haben, ist insgesamt mehr Experimente, aber auch gut begleitete und evaluierte Experimente zuzulassen und verschiedene Dinge mal zu erproben, auch das duale Studium. Was jetzt meine ganz persönliche Meinung betrifft, so würde ich nicht sagen, ist also ambivalent trifft es nicht so gut, aber ich befürworte in der Tat, das sehe ich genauso wie Felicitas Thiel. Ich halte wenig vom dualen Studium vom ersten Semester an. Also unvorbereitet in Schulen gehen und dort zu unterrichten. Das halte ich für, also in gewisser Weise für verantwortungslos, aber ich halte das auch für so eine, es würde natürlich viele Studierende bei dem Wunsch nach mehr Praxis abholen, aber es würde sie nicht wirklich gut dafür qualifizieren. Also auch da, um nochmal auf das Beispiel mit der Medizin zu gehen. Kein Mensch würde ja auf die Idee kommen, angehende Mediziner, also vom ersten Tag an, in einen OP zu stellen, damit die dort selber operieren. Die würden vielleicht vom ersten Tag an in einem OP zugucken, die würden vielleicht in der Praxis von Allgemeinmedizinern mitlaufen, aber sie würden nicht selbstständig kurativ tätig werden. Und das ist eben bei diesem dualen Studium ja nicht die Idee. Da ist dann schon die Idee, die machen im Prinzip von Anfang an selber Unterricht. Und ich glaube, dass sie dafür eine Grundlage brauchen. Und dieser Wunsch der Studierenden nach Praxiserfahrung in der Theorie eingelöst werden muss. Universitäten müssen halt den Studierenden verdeutlich machen, warum sie sich mit bestimmten theoretischen Inhalten beschäftigen müssen und was das mit Praxis zu tun hat. Aber nicht vom ersten Tag an nur Praxis zu machen. Das betrifft das Bachelorstudium. Ich halte es aber für gut möglich, im Master of Education ein duales Studium zu machen. Und was ich auch eine sehr gute Option finde, das betrifft die Ausbildung von Berufsschullehrkräften. Da gibt es an der angehende Berufsschullehrer müssen ein Jahr mindestens Berufspraktikum nachweisen in der beruflichen Fachrichtung, die sie dann später unterrichten. Wenn das Abiturienten sind, dann haben sie in der Regel keine Ausbildung und müssen wirklich ein Jahr erst so ein Praktikum machen, zum Beispiel in Elektrotechnik. Und das ist eine große Hürde. Und an der TU Dresden gab es zumindest so ein Modell. Ich meine, das gibt es immer noch, wo es ein duales Studium gibt, in dem man gleichzeitig diese berufliche Fachrichtung studiert und das Berufspraktikum macht, beziehungsweise eine Ausbildung. Also diese Art von dualem Studium halte ich auch für sehr attraktiv.
Du hast Felicitas Thiel angesprochen, die Co-Vorsitzende der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die, wie gesagt, ihre Empfehlungen fast gleichzeitig ein paar Tage nach euren Masterplan veröffentlicht hat. Die KMK berät jetzt. Die KMK hat angekündigt, dass sie im ersten Quartal 2024 bis Ende März, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu einem Eckpunktepapier kommen möchte. Was erwartest du jetzt von der KMK?
Ich weiß nicht genau, was ich erwarte, aber
Oder erhoffst du dir vielleicht?
genau, was ich mir wünsche, ist nicht ein weiteres Papier, sondern ich wünsche mir, dass endlich was passiert. Im März dieses Jahres fand ja der sogenannte Bildungsgipfel statt. Und in einem Podiumsgespräch mit der Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger und auf dem Podium saßen ja auch der Hamburger Schulsenator Thies Rabe und die damaligen Berliner Senatorin Astrid Busse. Man war sich einig, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsdefizit in der Bildungspolitik. Und ich würde jetzt sagen, es geht jetzt nicht darum, sozusagen aus den Empfehlungen der SWK nun ein weiteres Eckpunktepapier zu machen, sondern sich an die Umsetzung zu machen. Und dafür braucht es an verschiedenen Stellen müssen dafür verschiedene Beschlüsse gefasst werden, die die KMK selber machen muss. Aber sie könnten sich auch in den Ländern dran machen und überlegen, wie setzen wir jetzt die Empfehlungen der SWK um. Und was wir machen werden ab dem nächsten Jahr, ist, dass wir auf die Länder zugehen werden, also auf die Schulministerien der Länder und ihnen anbieten werden, Werkstattgespräche in den einzelnen Ländern durchzuführen, also basierend auf unserem Masterplan, um mit Akteurinnen und Akteuren aus allen Phasen und Vertretern der Politik zu überlegen, welche Maßnahmen können wir uns hier bei aller Liebe einfach gar nicht vorstellen, was priorisieren wir, was sind jetzt die nächsten Schritte, also um endlich ins Doing zu kommen. Und das erhoffe ich mir, dass endlich was passiert und dass drüber reden aufhört.
Jetzt hast du meine nächste, letzte Frage schon beantwortet fast. Wie geht es mit dem Stifterverband weiter bei dem Thema? Nach dem Masterplan ist vor der Umsetzung, habe ich jetzt verstanden. Das heißt, ihr bleibt dem Thema treu, du bleibst dem Thema treu und wirst dann entsprechend versuchen, in den Ländern, mit den Ländern, mit den Communities zu arbeiten.
So ist es.
Und gibt es schon irgendwie erste Interessenbekundungen aus Ländern? Gibt es schon was? Musst du nicht sagen, wo, wenn das noch nicht spruchreif ist, aber trefft ihr da auf Interesse seitens der Ministerien auch?
Also den Ministerien haben wir das nur angekündigt und gesagt, wir würden diesbezüglich nochmal auf sie zukommen. Aber es gibt Interesse aus Rheinland-Pfalz. Die Universität Trier hatte dieselbe Idee. Ist auf uns zugekommen und hat gefragt, können wir nicht so einen Termin machen, an dem alle Unis in Rheinland-Pfalz teilnehmen und das Ministerium, wo wir über die Umsetzung sprechen. Also wie gesagt, genau unsere Idee. Und wir haben denen zugesagt, machen wir gerne. Und diese Veranstaltung wird voraussichtlich schon im ersten Quartal stattfinden. Aber es gibt da jetzt noch keine Rückmeldung aus dem Ministerium, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es die geben wird.
Das war eine neue Folge von Viada wundert sich mit Bettina Jorzi. Ganz am Ende gibt es immer noch einen weiteren Wunsch, den mein Gast, meine Gästin frei hat. Wenn sie einen einzigen Wunsch an die Bildungspolitik frei hätten, wenn du einen einzigen Wunsch frei hättest, und das muss jetzt gar nichts zu tun haben mit der Lehrerbildung, kann, muss aber nicht, einen einzigen Wunsch, der dir erfüllt werden würde. Bettina, welcher wäre das?
Ich würde die gebundene Ganztagsschule für alle mir wünschen. Also eine Ganztagsschule, wo der Schultag von 9 bis halb 5 dauert und wo natürlich nicht von 9 bis halb 5 Unterricht stattfindet in der Form, wie wir ihn kennen, aber wo sich dieser Tag in der Schule und an außerschulischen Lernorten, mit denen Schulen kooperieren, stattfindet, und man sich das nicht mehr aussuchen kann, also ob man an dem Ganztag teilnimmt oder nicht, also nicht wie im offenen Ganztag nur Betreuung geboten wird, und Freizeitangebote, Sport, Musik etc. in den Schultag integriert werden, wie das in angelsächsischen Ländern der Fall ist. Ich glaube, dass wir auch an solchen Schulen im Laufe der Zeit zu besseren, also unsere Schülerinnen und Schüler besser fördern könnten und im Laufe der Zeit auch zu besseren Ergebnissen in Schulleistungsvergleichen kommen. Das wäre mein Wunsch. Und auch da die Gründe, die dagegen sprechen, sind aus meiner Sicht Probleme, die sich lösen lassen und oft so vorgeschobene Gründe. Auch da muss man sagen, international ist das Modell der Ganztagsschule viel verbreiteter und Lehrer sollten ihren Arbeitsplatz an der Schule haben und nicht zur Hälfte im Homeoffice.
Ein auch, finde ich, wirklich spannendes Thema, zu dem ich jetzt viel sagen könnte, gebundener Ganztag. Aber ich lasse den Wunsch mal so stehen, würde mir allerdings tatsächlich, wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wünschen, dass wir diese Debatte wieder stärker führen. Wir haben sie ja schon mal geführt über den gebundenen Ganztag. Und dann ist das so ein bisschen verloren gegangen. Vielen Dank, dass du darauf hingewiesen hast, Bettina Jorzig. Und vielen Dank, dass du mit dabei warst bei Viada Wundert sich. Wer sich den Masterplan mit seinen 75 Maßnahmen nochmal genauer anschauen möchte, findet den natürlich auf der Website des Stifterverbandes, findet auch den Link dazu bei mir im Blog. Insofern, es lohnt sich reinzuschauen. Es sind viele umfangreiche Maßnahmen, aber sie hängen alle irgendwie auch miteinander zusammen. Es geht darum, am Ende die Lehrkräftebildung so zu gestalten, dass eine bessere schulische Bildung dabei rauskommt, schulische Bildung stärken, das Thema von Bettina Jorzig, die heute mein Gast war. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Danke dir für das Gespräch.
Und in dem Sinne, herzlichen Dank auch an alle, die zugehört haben. Bis zur nächsten Folge von Viada wundert sich. Über Kommentare, Hinweise freue ich mich wie immer und auch über Themenideen, über Vorschläge für Gesprächspartnerinnen, für Gesprächspartner. Für heute sage ich, machen Sie es gut. Tschüss, bis bald. Thank you.